Hier auf der Station ist es so, wenn Patienten verstorben sind, dann machen wir das schon so, dass wir auch eine Kerze anzünden und das Fenster aufmachen. Das sind so zwei Dinge, die haben sich so eingespielt, so dieses Gefühl nach dem Tod einmal das Fenster ganz weit aufzumachen. Und dann, wenn wir den Patienten auch versorgt haben, das machen wir auch. Also wenn er verstorben ist, ihn nochmal schön frisch machen und je nachdem, ob die Angehörigen oder der Patient selber irgendwelche Wünsche geäußert hat, ihm auch was Schönes anzuziehen, ihn schön zu lagern und dann eben eine Kerze anzuzünden.
Die Haut des Toten ist fast unnatürlich weiß, elfenbeinfarben. Schon nach kurzer Zeit fühlt er sich kühl an. Das Blut hört auf zu zirkulieren. Es sammelt sich an den Auflagestellen am Rücken. Die spärlichen weißen Haare, sorgfältig gekämmt. Die Wangen sind eingefallen, die Augen geschlossen. Der Gesichtsausdruck ist noch angespannt. Erst in den nächsten Stunden wird es sich entspannen. Darm und Blase entleeren sich ein letztes Mal. Ein Mensch ist gestorben. Das passiert täglich, überall in Deutschland, sekündlich. Und doch ist es jedes Mal etwas Besonderes.
Und es wird auch genug Zeit gegeben, den Angehörigen Abschied zu nehmen. Und falls noch irgendwelche von weiter her kommen, so lange wird dann noch gewartet, dass der Patient kann dann so lange hier bleiben, bis die alle gekommen sind und Abschied genommen haben.
Schwester Ruth Lütgepohl in ihrem blütenweißen Baumwollkittel bewegt sich ganz selbstverständlich zwischen den trauernden Angehörigen. Die meisten hat sie bereits kennengelernt, während der Patient auf ihrer Station lag, noch atmete, sprach und gepflegt wurde. Hier, auf der Palliativstation im vierten Stock des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Potsdam. Der Tod eines Patienten ist für alle, die hier arbeiten, etwas Natürliches. Ein Gefühl, das sich auch auf die Angehörigen überträgt.
Das wird nicht immer nur geschwiegen, es wird auch manchmal gelacht. Also wenn das so eine Begleitung über eine längere Zeit ist und der Tod ja auch absehbar war, dann kann das manchmal auch eine Erleichterung sein und eine Freude. Manchmal wird auch angestoßen. Das ist wirklich ganz verschieden. Wir hatten auch schon, dass jemand gerne so sein Lieblingslied gespielt haben wollte, dann wird das eben angestellt und dann wird hinterher das nochmal gehört und nochmal gehört. Aber manchmal ist es natürlich auch ganz, ganz traurig und mit vielen Tränen. Und das ist wirklich auch sehr, sehr individuell.
Wer so stirbt, hat Glück. Die meisten Menschen sterben auf den normalen Stationen, wenn nicht sogar auf der Intensivstation. Da bleibt oft keine Zeit für Rituale. Das sowieso schon unterbesetzte Personal muss mit der Versorgung der lebenden Patienten weitermachen. Es gilt, das Pensum abzuarbeiten, Termindruck. Ein Toter stört da nur. Dazu kommt die Unfähigkeit und der Unwillen vieler Menschen, mit dem Tod umzugehen. Das gilt auch für Ärzte und Pfleger. Krankenhäuser sind schließlich dazu da, gesund zu machen, zu heilen, Schmerz zu lindern. Der Tod hat da keinen Platz. Mehr noch, der Tod wird oft als ärztliches Scheitern begriffen. Auch deshalb findet er im Verborgenen statt. Anders auf einer Palliativstation. Oberarzt Helmut Reichert.
Wir können auch mit unserer Diagnostik und Therapie, also mit unserem Medizinapparat, uns einfach so ein bisschen zurücknehmen und einfach auch nochmal Raum lassen und vor allem diese wertvolle Zeit, dass wir die nicht okkupieren.
Was passiert vor zwei Monaten? Die Palliativstation im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum ist klein, wirkt aber geräumig. Es gibt drei Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer. Dazu ein geräumiges Bad mit Grünpflanzen und einen Wohnbereich mit einem weißen Sofa. Die Wände sind rot gestrichen, die Stühle ebenso rot gepolstert. An der Wand ein Fernseher, daneben im Regal eine kleine Bibliothek. Und, aus hellem Holz, ein Klavier. Hierher kommen Menschen mit unheilbaren Erkrankungen. Patienten mit einer begrenzten Lebenszeit und starken Schmerzen oder anderen quälenden Symptomen. Aber nicht jeder, der hierher verlegt wird, stirbt auch hier. Das bezeugen die bunten Gemälde an den Wänden, die von einem Patienten stammen, der wieder draußen lebt. Vielen Patienten, sagt Oberarzt Helmut Reichert, kann hier tatsächlich noch effektiv geholfen werden.
Manchmal sieht es so aus, als ob ein Moment in der Krankheit erreicht ist, wo es nur noch schlechter wird. Und manchmal kann man mit einer guten Symptomkontrolle dann eben doch nochmal was machen, was dem Patienten wirklich hilft und was ihm auch vielleicht nochmal eine gute zusätzliche Zeit verschafft. Also da unterscheiden wir uns vom Hospiz. Also Palliativstation ist eigentlich eine Station, wo etwas sortiert wird, wo wir gucken, was ist noch möglich, was kann gemacht werden, welchen Bedarf hat der Patient, welche Ressourcen hat der Patient und die Gruppe, die ihn unterstützt und wo ist er dann nach der Palliativstation am besten aufgehoben. Also wir sehen uns nicht als Endstation, sondern als Durchgangsstation.
Palliativstationen gibt es noch nicht sehr lange. Die erste wird 1983 in der Kölner Universitätsklinik eröffnet, gefördert und finanziert von der Deutschen Krebshilfe. Mittlerweile, nach 30 Jahren, gibt es 230 solcher Stationen in Deutschland, die alle nach dem Selbstbild der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin arbeiten.
Die Palliativmedizin widmet sich unheilbar kranken Menschen mit fortgeschrittenem Leiden, unabhängig von der Diagnose. Sie trägt dazu bei, dem Schwerkranken ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Sie unterstützt auch die Angehörigen der Schwerstkranken. Dies erfordert eine möglichst ganzheitliche, individuelle Behandlung, Pflege und Begleitung zur Linderung der körperlichen Beschwerden und Unterstützung auf psychischer, spiritueller und sozialer Ebene.
Also wir sind eigentlich mit der These an unsere Forschungen rangegangen, dass Sterben und Tod in der Bevölkerung tabuisiert werden und dass es von daher weitgehend ausgeblendet wird und es relativ wenig Bekenntnis zum Sterben und Reflexion über das Sterben gibt. Das hat sich aber als unrichtig herausgestellt.
Professor Dominik Roos ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Aachen. Als einer der ersten beschäftigt er sich mit Thanatologie, der Erforschung des Todes und des Sterbens. Eine sehr junge wissenschaftliche Disziplin.
Also mich interessiert diese Forschungsrichtung, weil sie ganz viel über die Gesellschaft verrät. Ne? Also nach dem Motto, sage mir, wie du stirbst und ich sage dir, wer du bist oder wie die Gesellschaft tickt, wie sie funktioniert. Das hat mich persönlich daran interessiert. Tatsächlich beschäftigen sich die Thanatologen mit der Individualisierung des Sterbens und des Todes. Und ich denke, dieser Trend wird sich auch weiter fortsetzen. Da sind wir noch längst nicht am Ende angelangt.
Eine erste Erkenntnis der Thanatologie besagt, dass man sehr wohl unterscheiden muss, über welchen Tod und über welches Sterben man spricht.
Sterben in der ersten und zweiten Person, das ist mein eigenes Sterben oder das meiner nahen Angehörigen oder emotional Verwandten, das wird teilweise ausgeblendet und tabuisiert. Aber das Sterben in der dritten Person, also das Sterben der anderen, wird sehr neugierig beäugt und auch sehr breit diskutiert und ist zugänglicher denn je.
Tatsächlich wird das Sterben von Prominenten in Zeitschriften und Zeitungen in allen Details breitgewalzt. Der Freitod von Gunter Sachs oder von Torwart Robert Enke, das lange öffentliche Sterben von Papst Johannes Paul II. Oder die offenherzige Beschreibung seines Krebsleidens von Regisseur Christoph Schlingensief stoßen auf großes öffentliches Interesse. Mit dem eigenen Tod, stellt Dominik Roos fest, wollen sich aber nur wenige Menschen beschäftigen.
Das hat sicher damit zu tun, dass die eigene Endlichkeit eine schmerzhafte Erfahrung ist oder etwas, was die Grenzen des Menschseins ganz deutlich werden lässt. Also es ist sozusagen die Hürde, die ein Mensch nicht überspringen kann. Die eigene Sterblichkeit kann man nicht überwinden. Und da die Verlockung einer Wiederauferstehung am jüngsten Tag für viele Leute nicht mehr greift, weil sie eben nicht mehr gläubig sind, ist das etwas, was man sich nicht so gerne bewusst macht.
Deutlich wahrnehmbar ist aber auch eine Trendumkehr, sagt Dominik Roos. Sterben, auch das eigene Sterben, kehrt zunehmend wieder zurück in die Wahrnehmung der Gesellschaft. Nicht zuletzt die Diskussion um die Patientenverfügung regt viele Menschen dazu an, das eigene Leben am Lebensende noch einmal zu spiegeln.
Das ist im Grunde die Tendenz, die wir greifen können in der Hospizbewegung und in der palliativmedizinischen Bewegung. Das sind ganz bewusste Akzente, die diese beiden Bewegungen setzen, die darauf abzielen, dem letzten Stück Leben eine besondere Bedeutung einzuschreiben und sozusagen das Sterben ganz bewusst und intensiv erlebbar zu machen.
Fragt man die Menschen, wo sie sterben möchten, sagen etwa 66%, sie würden gern zu Hause sterben, in vertrauter Umgebung. 11% möchten im Hospiz sterben, 4% auf einer Palliativstation und nur 3% im Krankenhaus. Die Realität sieht aber anders aus. Von den rund 850.000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland sterben, erleben nur 30% ihr Ende zu Hause innerhalb der eigenen vier Wände. 24% sterben in einem Pflegeheim. Die meisten Menschen, 43%, also rund 370.000, sterben aber im Krankenhaus. Und je jünger der Patient, sagt Palliativmediziner Ralf Jocks, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er auf der Intensivstation stirbt.
Es gibt natürlich bei Jungen vor allem, aber auch bei älteren Menschen sehr häufig den nachvollziehbaren Wunsch, natürlich das Leben zu retten. Gerade auch bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht an einer chronischen Krankheit leiden, wo es ganz plötzlich, ganz unerwartet zu einer Krise kommt. Und da ist es eben manchmal sehr schwer zu entscheiden, macht es jetzt Sinn, das Leben noch zu retten und alles auf Heilung und Rettung zu setzen, oder ist der Zeitpunkt schon gekommen, wo man den Tod zulassen sollte?
Die Chancen, im hektischen Klinikalltag genügend Raum für Rückschau, Versöhnung und Trauer zu finden, sind deshalb gering. Viel zu oft setzen sich Ärzte über den Willen ihrer Patienten hinweg und versuchen alles, was medizinisch und technisch möglich ist. Damit tragen sie aber eher zu einer mitunter qualvollen Verzögerung des Sterbens bei, als zu einer sinnvollen Lebensverlängerung.
Häufig ist hier nochmal das Gesundheitswesen sehr, sehr, sehr präsent bis in die allerletzte Phase hinein, und dann ist einfach keine Zeit dafür. Dann ist noch der Monitor und dann ist noch der Alarm und dann ist noch hektisches Hin- und Hergespringen, und ich kenne das zu Genüge. Also ich habe das oft genug erlebt und auch mitgestaltet, und dieser Medizinapparat hat natürlich seine innere Logik, aber er nimmt den Menschen häufig auch den Raum in der letzten Lebensphase, wo Reflexion, Begegnung nochmal möglich ist.
Das ist der traurige Alltag in vielen deutschen Krankenhäusern. Da wird einem Sterbenden noch Blut abgenommen, fast schon zwanghaft, obwohl der Blutdruck wegsackt, ein Tropf wird gelegt, Puls- und Blutdruckmessgeräte werden angeschlossen. Man will helfen, etwas tun. Meist ist das Klinikpersonal mit einem ganzheitlich erlebten Sterbeprozess überfordert. Sterbende Patienten werden deshalb lieber abgeschoben. Angehörige, die mehr Raum brauchen oder ihn gar einfordern, als störend empfunden. Solche Abschiede hinterlassen eher einen Schock als ein Gefühl des Friedens.
Helmut Reichert, der Leiter der Potsdamer Palliativstation, hat deshalb einen Konziliardienst übernommen. Das heißt, die Kollegen aus allen Abteilungen des 1000-Betten-Krankenhauses können ihn zu den Patientinnen und Patienten rufen, bei denen sie den Rat des Palliativmediziners für nützlich halten. Täglich geht Helmut Reichert also in Begleitung von Schwester Ruth Lüttgepohl zu Menschen auf anderen Stationen, lässt sich deren Krankenakte geben, redet mit den behandelnden Ärzten, Schwestern und Pflegern und versucht, eine Lösung zu finden. Dabei geht es nicht nur um medizinische Probleme. Oft gibt es ganz andere Fragen, die eher die psychische, die soziale oder spirituelle Situation der Kranken betreffen. Bei einem dieser Konziliargänge lernt er Claudia Reimann kennen.
Darmkrebs, den ich aber gut umrundet habe. Aber leider gesellte sich zu dem Darmkrebs eine ganz schwere COPD, diese chronisch obstruktive Lungengeschichte.
Eine COPD äußert sich durch Husten, Auswurf und vor allem Atemnot. Claudia Reimann, der Name wurde auf Wunsch geändert, ist 69 Jahre alt. Sie ist eine zierliche, energische Frau, die allein zu Hause gewohnt hat, bis die Atemnotattacken zu heftig wurden.
Sie kommen aus dieser Erregung überhaupt nicht raus, steigern sich da immer mehr und kriegen gleich gar keine Luft mehr. Sodass der Notarzt mich mitgenommen hat ins Krankenhaus. Dort wurde sofort diagnostiziert eine doppelseitige, hochgradige Lungenentzündung. Dann wollte man da versuchen, mich zu stabilisieren oder noch andere Möglichkeiten, eine Beatmung in der Nacht und was weiß ich alles. Sowas will ich alles nicht, ich will eigentlich auch nicht von Apparaten leben.
Nach 9 Wochen intensiver Behandlung in 2 Krankenhäusern ist Claudia Reimann geschwächt, entnervt und verzweifelt. So will sie nicht mehr weiterleben und äußert das auch gegenüber ihren behandelnden Ärzten. Ein klar ausgesprochener Suizidwunsch.
Ich habe ganz eindeutig gesagt, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, wenn ich nur noch von diesen Attacken leben muss. Ich habe nie geschlafen. Also es war einfach nicht zu ertragen.
Nach einer Studie der Bundesärztekammer sehen sich Ärzte viel öfter dem Wunsch eines schwerkranken Patienten nach dem sanften Tod gegenüber, als man denkt. Mindestens jeder dritte Arzt wurde schon mal gebeten, beim Sterben zu helfen. Und noch mehr Hausärzte werden mit solchen Wünschen konfrontiert. Fast die Hälfte aller Ärzte, die mit unheilbar Kranken zu tun haben, gab in der Umfrage an, dies passiere häufiger. Die Bundesärztekammer, die höchste Standesvertretung deutscher Ärzte, formuliert in ihren Grundsätzen dazu aber eindeutig: Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe.
Ganz klar strafbar ist in Deutschland die ganz absichtliche Tötung eines Menschen, auch auf dessen Wunsch hin. Also wie es eben in den Niederlanden oder in Belgien, Luxemburg möglich ist, die Tötung auf Verlangen, sogenannte Euthanasie.
Ralf Jocks ist Leiter des Arbeitsbereiches Klinische Ethik an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Der Facharzt für Neurologie ist Palliativmediziner und machte seinen Doktor in Medizinethik. In seinem Buch »Sterben lassen« analysiert er Situationen am Lebensende. Viele Entscheidungen, die zwischen Leben und Tod getroffen werden müssen, sagt er, würden trotz klarer Rechtslage von Angst und Unwissenheit überschattet. In einer Befragung von Ärzten gaben 3/4 fälschlicherweise an, es mache rechtliche Unterschiede, ob eine lebenserhaltende Behandlung abgebrochen oder gar nicht erst begonnen wurde. 63% ordneten die Beendigung einer künstlichen Beatmung gemäß dem Willen des Patienten fälschlicherweise als aktive Sterbehilfe ein. An die 60% der Ärzte sagten, dass sie Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben, wenn sie lebensverlängernde Therapien abbrechen.
Es gibt kaum Angehörige oder Ärzte, die Angst haben, zu viel zu tun, also im Sinne von Lebenserhaltung. Viele haben Angst, zu wenig zu tun, dass sie dann angeklagt werden der unterlassenen Hilfeleistung. Und die zweite Angst ist natürlich, ob man nicht den Tod jetzt beschleunigt, ob man nicht sozusagen das Leben abkürzt. Und die Grenze vom Recht ist ja ganz klar gezogen. Man darf lebenserhaltende, lebensverlängernde Maßnahmen beenden, muss es sogar, wenn es entweder medizinisch nicht sinnvoll, nicht indiziert ist, nicht wirksam ist oder wenn eindeutig der Patientenwille dem entgegensteht.
Auch Claudia Reimann sehnt sich aus Angst vor weiteren Erstickungsanfällen nach einem sanften Tod, nach Sterbehilfe. Aber niemand im Krankenhaus kann und darf ihr diesen Wunsch erfüllen.
Nun steht einfach fest, dass wir natürlich als Deutschland, was all diese Dinge angeht, eben auch eine Vergangenheit haben. Das verstehe ich alles, aber man versteht es dann nicht mehr ganz richtig, wenn es einen selber angeht. Also ich könnte Ihnen jetzt auf den Schlag 4 Ärzte nennen, wenn die mich in solchen Attacken erlebt haben, gesagt haben, als Mensch kann ich sie verstehen. Aber medizinisch, es ist ja eben nicht erlaubt, wir haben ja keine Sterbehilfe.
In diesem Zustand wird der Palliativmediziner Helmut Reichert zu ihr gerufen. Er untersucht sie und lässt sie auf seine Station verlegen.
Und dann haben wir einfach die Medikation ein bisschen geändert und haben eben sehr deutlich gehört, dass diese Luftnot und die Schlaflosigkeit, diese ständige Angst, das war das, was sie zur Verzweiflung gebracht hatte. Und als wir da mit Medikamenten gegengewirkt haben, nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit Zuwendung und mit Einreibungen und Begleitung, und sie dann die erste Nacht richtig schlafen konnte, nach Wochen, da sah dann das Ganze schon wieder anders aus.
Nach der Behandlung auf der Palliativstation erholt sich Claudia Reimann. Sie fasst wieder neuen Lebensmut. Mittlerweile lebt die 69-Jährige in einer betreuten Wohngemeinschaft. Über einen dünnen Plastikschlauch atmet sie Sauerstoff durch die Nase. Eine ständige Morphingabe verhindert neue Erstickungsanfälle. Claudia Reimann will ihre restliche Zeit nutzen, um zu schreiben, auch über ihre Erlebnisse auf der Palliativstation.
Und den Eindruck hatte ich sehr, dass dort der Mensch als Ganzheit gesehen wird und nicht nach dem Herzen geguckt wird, weil ich auf der kardiologischen bin, und nicht nur nach der Lunge geguckt wird, weil ich im Lungenzentrum bin, sondern da wird der Mensch als Einheit erfasst.
Auf einer Palliativstation besteht das Team immer aus Schwestern, Pflegern, Seelsorgern, Physiotherapeuten, Sozialarbeitern, Ernährungsberatern, Fachärzten und Psychologen. Sie arbeiten gleichberechtigt miteinander, tauschen sich aus. Dabei geht es hauptsächlich darum, herauszufinden, was der Patient will. Will er nach Hause, übernehmen sogenannte SAPV-Teams die Versorgung. Das ist ein Team aus Palliativärzten, geschulten Pflegern und Psychologen, die eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung absichern.
Ein wichtiger Aspekt der Palliativmedizin ist auch die Frage nach den Angehörigen. Wie geht es Ihnen? Welche Hilfe brauchen Sie? Darum kümmert sich auch Katharina Kautsch. Die Psychologin erzählt von ihren letzten Fällen.
Also es ging auch ein bisschen darum, Menschen im Gespräch dazu zu verführen, diese Angst zu überwinden vor diesem Thema und zu gucken, was da an innerfamiliärer Bewegung möglich wird. Diese Prozesse zu begleiten als was, wo Versöhnung drin liegt, Frieden finden. Letztlich ist ja Sterben auch Frieden finden.
Hospize, Palliativstationen und SAPV-Versorgung sind auch heute noch mehr Ausnahme als Regel. Und selbst da, wo es sie gibt, wissen die Angehörigen Todkranker entweder wenig von diesem Angebot oder aber die Plätze sind rar. Sterben in Deutschland ist deshalb oft weit entfernt von einem würdevollen Abschied. Großen Aufklärungsbedarf gibt es auch in Pflegeheimen.
Gestern wieder so eine Altenpflegeklasse.
Heike Borchert vom ambulanten Hospiz- und Palliativdienst in Potsdam.
Denen erzählt, was ein ambulanter Hospizdienst macht und was SAPV ist und wie das in die Pflegeheime auch integriert werden könnte, die Hospizidee. Und dann ernte ich ein müdes Lächeln von den Praktikern, weil einfach die Bedingungen vom Personal her nicht das hergeben. Ich versuche dann immer auch zu sagen, Sterbebegleitung ist eine Haltung. Auch mit wenig Personal ist es einfach auch möglich, dass man anders pflegt. Also dass man Menschen auch zugesteht, dass sie sich auf den Weg machen. Und ich denke, also es ist ganz, ganz viel zu tun in der Bildung der Mitarbeiter und auch der Angehörigen, dass man alte Menschen auch gehen lässt und dass sie den Punkt selber bestimmen. Und das wird in Zukunft eine große und größere Aufgabe noch werden, als wir das jetzt so ahnen können.
Bei Heike Borchert melden sich regelmäßig Männer und Frauen, die ehrenamtlich Sterbende begleiten wollen. An einem Freitagvormittag treffen sich 15 Frauen und 2 Männer zur Ausbildung zur Sterbebegleiterin, zum Sterbebegleiter. Sie sitzen auf Stühlen im Kreis, in der Mitte Blumen, eine Kerze, ein Stein. Heute lernen die künftigen Sterbebegleiterinnen und Begleiter Kommunikationstheorie und aktives Zuhören.
Momo konnte so zuhören, dass dumme Leute plötzlich auf sehr gescheite Gedanken kamen. Sie saß nur da und hörte einfach zu. Mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme.
Auch Andrea Scheere ist hier. Die Arbeits- und Sozialrichterin hat schon mehrere Sterbeprozesse erlebt. Ihre erste Tochter starb bei der Geburt, vor 4 Jahren ihre Mutter. Und erst kürzlich hat sie ihre Lieblingstante beim Sterben begleitet. Intensive Momente der Begegnung.
Ich habe nichts sagen können, was sie wirklich getröstet hätte. Und als ich ihre Hoffnung auf Leben hier und jetzt sah und ich andererseits ja wusste, dass es so schlecht steht, da, ich habe einfach geweint. Und zum Abschied wusste ich gar nicht, was ich ihr sagen soll. Und sie sagte, wir bleiben in Verbindung. Und ich habe sie dann spontan in den Arm genommen und habe gesagt, wenn du drüben bist, nimm meine Tochter in den Arm und küsse sie von mir. Und sie hat ja gesagt. Und es war ein sehr, sehr bewegender Abschied. Und sie ist dann einen Tag später im Beisein ihres Mannes, ihres Sohnes und meines Vaters ganz ruhig eingeschlafen.
Ganz intuitiv hat Andrea Scherer die letzten Tage mit ihrer Tante gemeinsam und bewusst erlebt. Als ehrenamtliche Sterbebegleiterin bei fremden Menschen will sich Andrea Scherer dieser Aufgabe weiter widmen.
Also der Tod ist ein Teil unseres Lebens und solange wie er weit weg ist und mich und meine näheren Angehörigen nicht betrifft, versuche ich dem vielleicht aus dem Weg zu gehen. Aber wenn ich dann so eine Erfahrung gemacht habe, dass es nicht nur so ein mieses Stück Leben ist, was man dann irgendwie gar nicht vermeiden kann, sondern dass da auch Fülle drin ist und ganz viel Begegnung und ganz viel Offenheit. Dann ist es eine Motivation, sich dem zu nähern.
Die fünf Phasen des Sterbens, die laut der Schweizer Ärztin Elisabeth Kübler-Ross alle Menschen am Lebensende durchlaufen.
Erstens, das nicht wahrhaben wollen.
Der Kranke glaubt noch an einen Irrtum oder eine Fehldiagnose.
Zweitens, Zorn.
Der Kranke ist neidisch auf die Gesunden, die weiterleben dürfen. Er neigt, je nach Naturell, zu Wutausbrüchen.
Drittens, verhandeln.
Der Sterbende will sich Zeit erkaufen, von Gott, von der Kirche oder anderen Instanzen. Diese Phase ist oft kurz und die Abkommen werden gern geheim gehalten.
Viertens, die Depression.
Der Kranke trauert um sich selbst. Er realisiert, was er mit seinem Leben verliert.
Fünftens, Akzeptanz.
Der Sterbende zieht sich zurück, schläft viel und entgleitet in seine eigene innere Welt.
Was ich sehr beeindruckend fand, war, dass Leute eben zunehmend erzählt haben, dass sie Kontakt aufgenommen haben mit ihren schon verstorbenen Angehörigen und dass sie sich gerufen fühlten. Und dass sie dann sozusagen in so einen Bereich gegangen sind, wo sie zwischen den Welten standen. Da waren die, die schon gegangen waren und die gesagt haben, wir warten auf dich, komm. Und auch eine große Sehnsucht danach da war. Und andererseits dieses Loslassen zu den Angehörigen, die noch da sind und für die man ja auch Verantwortung gefühlt hat und die man nicht alleine lassen wollte. Das war auch sehr faszinierend so für mich, diesen Prozess des zwischen den Welten stehen.
Ein Sterbeprozess dauert zwischen wenigen Stunden und einer Woche. In der letzten Phase werden die Nierenfunktion, Herzschlag, Atmung und Stoffwechsel schwächer. Eine Art Rasselatmung setzt ein. Oft vergehen zwischen jedem Atemzug Minuten, qualvoll langsam, wie es scheint. Angehörige stehen diesen Symptomen oft hilflos oder ängstlich gegenüber. Sterben ist auch auf Seiten von Ärzten ein belastendes Thema. Unwissen und Ängste steuern oft ihr Handeln. Da wäre das Beispiel Schmerzbehandlung. Die Angst der Ärzte vor Morphin sei immer noch weit verbreitet, weiß der Palliativmediziner Ralf Jocks.
Da gibt es zum Glück seit vielen, vielen Jahren gute Studien. Was man eigentlich aus der Erfahrung auch schon sagen kann, dass Morphin und ähnliche Medikamente sehr sicher sind. Und man kann relativ hohe Dosen geben, solange man sich eben immer an den Symptomen orientiert, dem Schmerz, der Atemnot, ohne dass es dann zu einer Beschleunigung des Todes kommt.
Dank Hospizbewegung und Palliativmedizin kehrt das Thema Sterben ins Leben zurück. Und das Leben von seinem Ende her zu begreifen, ist ein Glücksfall für jeden und heilsam für die ganze Gesellschaft.
8 Lehrstühle für Palliativmedizin gibt es derzeit. 4 davon sind allerdings den Fachbereichen Onkologie oder Anästhesie zugeordnet. Kritiker befürchten, dass der Schwerpunkt so wieder mehr auf der medizinischen Versorgung liegt als auf der psychosozialen und spirituellen Begleitung der Sterbenden. Gerade sie aber sind in den letzten Stunden so wichtig.
Dass eben mehr Zeit da ist und mehr Raum da ist, dann kann das auch was, ich will nicht sagen Beglückendes, aber jedenfalls etwas sein, was einen auch bereichert und ja, bereichert ist vielleicht auch das Richtige.